Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Der Kolonialismus, der begann im 15. Jahrhundert und dauerte bis ins späte 20. Jahrhundert. Ist also gar nicht so lange her, dass der vorbei ist. Und jetzt, danach, leben wir im Postkolonialismus? Ich bin Nina Bus-Bartels und wir schauen heute im Hörsaal genauer hin. Was heißt eigentlich postkolonial?
Postkoloniale Theorie geht vor allem davon aus, dass diese Machtasymmetrien mit dem formalen Ende des Kolonialismus nicht beendet worden sind. Zum Beispiel entwicklungspolitische Maßnahmen werden auch als Fortsetzung von Kolonialismus teilweise bezeichnet, und zwar dann, wenn ehemals kolonisierte Gebiete als bedürftig erachtet werden und gleichzeitig aber, und das ist wichtig, eben die Ressourcen wie Arbeit, Rohstoffe, aber auch Wissen zur Sicherung des eigenen Wohlstands nach wie vor extrahiert werden.
Shirin Amir Moazami ist unsere Rednerin heute im Hörsaal. Sie ist seit 2015 Professorin am Institut für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Und der Vortrag, den ihr heute hört, da geht es um die Verbindung zwischen Kolonialismus und liberalem Denken. Shirin Amir Moazami beschreibt, wie das Liberale selbst sich nur in Abgrenzung vom nicht-liberalen Anderen überhaupt formieren konnte. Und das nicht-liberale Andere, das waren kolonisierte Menschen, aber auch Jüdinnen und Juden. Und postkoloniale Theorie analysiert eben genau diese Prozesse der Abgrenzung vom nicht-liberalen Anderen. Und postkoloniale Theorie schaut auch ins Heute und schaut, welche Elemente des Kolonialismus heute in veränderter Form fortbestehen. Der Vortrag, den ihr heute im Hörsaal hört, heißt »Das liberale Skript postkolonial gelesen«. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das liberale Skript, das erklärt Shirin Amir Moazami am Anfang ihres Vortrags. Man kann das so grob mit »liberale Ordnung« übersetzen. Gehalten hat sie ihren Vortrag am 30. Januar 2023 an der Freien Universität Berlin. Und zwar im Rahmen der Vorlesungsreihe Offener Hörsaal zur Kritik und Zukunft des liberalen Skripts. Veranstaltet wurde diese Reihe vom Exzellenzcluster Contestations of the Liberal Script, das von der deutschen Forschungsgemeinschaft DFG gefördert wird.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich möchte gleich vorausschicken, dass ich das liberale Skript weniger als festgefügtes Ensemble von unterschiedlichen Prinzipien verstehe, die über Zeit und Raum unverändert bleiben, sondern ich verstehe das liberale Skript eigentlich eher als Problem oder als Diskursraum, in dem sehr unterschiedliche Perspektiven in dynamischer Variante sich stets ja, teilweise ergänzen, teilweise widersprechen, im Austausch sind, aber eben auch teilweise ausschließen und das über Zeit und Raum sich einfach auch stets verändert hat. Also das ist nochmal wichtig vorauszuschicken. Und diese unterschiedlichen widersprüchlichen Deutungsvarianten, die innerhalb dieses Problemraums im liberales Skript ausgehandelt werden, sind eben auch nicht machtfrei, sondern machtdurchdrungen. Das ist mir auch sehr wichtig zu betonen. Und eine Möglichkeit, diese Machtdurchdrungenheit anzugehen von liberaler Theorie und Praxis, ist eben das, was ich heute vorschlage, nämlich eine postkoloniale Lesart des liberalen Skripts. Und ich möchte gerne kurz vorausschicken, wie ich vorgehen möchte. Also erstmal möchte ich ein bisschen darlegen, was ich meine, wenn ich postkolonial sage, weil postkolonial meint sehr vieles, teilweise auch sehr vieles Unterschiedliches und auch wiederum Widersprüchliches. Dann möchte ich gerne den Zusammenhängen zwischen liberalem Skript und Postkolonialismus bzw. Kolonialismus nachgehen und zum Schluss noch ein bisschen was über das sagen, was in diesem Suffix Post steckt, nämlich dass die Fortdauer des Kolonialen. Also zum ersten Punkt. Wie gesagt, postkoloniale Theorie und Praxis und auch Perspektiven kann sehr vieles meinen. Mittlerweile könnte man sogar sagen, dass postkoloniale Ansätze oder der Begriff eigentlich des Postkolonialen zu einer Art Empty Signifier geworden sind, also leerer Signifikant, der sehr vieles meint und teilweise eben auch sehr vieles, was sich widerspricht. Und das irgendwie festzuhalten, ist gar nicht so einfach. Also wenn wir von Postkolonialität sprechen, muss man auf jeden Fall deutlich machen, was man damit meint. Also das ist sehr wichtig. Und wenn ich davon spreche, dann möchte ich gerne 4 Elemente hervorheben. Und das ist nicht ausschließlich, das muss ich auch nochmal betonen. Also das ist nicht weder systematisch noch ausschließlich. Es gibt noch sehr viel mehr, was man zu postkolonialen Ansätzen sagen könnte. Das Erste, was ich meine oder was mir wichtig erscheint, ist das, was ich als Verflechtungsgeschichte oder auch Gegenwart bezeichnen würde. Das bedeutet, dass vor allem, also wenn wir jetzt von Europa ausgehen, und das machen wir jetzt gerade, oder beziehungsweise ich, weil das ist der Problemraum, mit dem ich mich insbesondere beschäftige. Europa kann also nicht mehr als autonomes Gebilde oder als autonomes Projekt sogar verstanden werden und als Einheit, sondern hat sich eigentlich erst herausgebildet in Interaktion oder in Verflechtung mit anderen Kontexten und Kontinenten der Welt. Und vor allem im Zusammenhang mit den Eroberungen der Amerikas im 17. Jahrhundert, aber auch mit weiteren kolonialen Eingriffen im 18., 19., sogar auch im 20. Jahrhundert, wie wir wissen. Das hat ja nicht aufgehört oder es hat sehr lange nicht aufgehört. Also muss Europa sich als Verflechtungsgeschichte, aber auch als Gegenwart begreifen oder muss so begriffen werden. Wenn ich von Verflechtung spreche oder von globalen Verflechtungen, dann meine ich keineswegs damit, dass wir alle irgendwie nett miteinander verwoben wären, sondern das ist ganz klar, dass damit eben Machtasymmetrien auch gleichzeitig angesprochen werden. Auch bei dem Begriff zum Beispiel der Hybridisierung, wo es genau ganz klar darum geht, Vermischungen von Kulturen, die durch koloniale Interventionen zustande gekommen sind, meint für mich eben nicht und auch für postkoloniale TheoretikerInnen nicht glückliche Mischungen oder sowas, sondern eben machtverwobene Verstrickungen oder Verflechtungen, die aber eben durch Dominanzverhältnisse vor allem geprägt sind. Das Zweite, also wenn ich von postkolonialen Ansätzen spreche, was mir wichtig ist zu betonen, ist, dass die Auswirkungen des Kolonialismus bis in die Gegenwart hineinwirken. Also die durch Kolonialismus vorangetriebenen Verflechtungen haben also nachhaltige und bis in die Gegenwart anhaltende Auswirkungen gehabt. Und zwar, das ist auch nochmal wichtig, nicht nur für die kolonisierten Gebiete oder Bevölkerung oder Gesellschaften, und zwar durch das Recht, durch nationalstaatliche Grenzziehungen, durch politische Systeme, aber auch durch Kultur und so weiter. Also diese ganzen Auswirkungen, die der Kolonialismus für kolonisierte Bevölkerung mit sich gebracht hat. Also nicht nur das ist eine Konsequenz aus dem Kolonialismus, sondern eben auch eine nachhaltige Prägung der Kolonialgesellschaften, also derjenigen, die kolonisiert haben. Das heißt also, unser Wohlstand, den wir jetzt hier gerne betonen, ist eigentlich nur durch diese machtvolle Verflechtung zustande gekommen. Auch Weltmächte sind eigentlich nur durch koloniale Interventionen zu Weltmächten geworden. Also das ist wichtig zu betonen. Also postkoloniale Theorie geht vor allem davon aus, dass diese Machtasymmetrien mit dem formalen Ende des Kolonialismus nicht beendet worden sind, ja, sondern dass sie bis in die Gegenwart nachwirken, und zwar auf unterschiedliche Weise, die nicht immer so ganz einfach nachzuzeichnen sind. Zum Beispiel durch Wissensordnungen, in denen wir immer noch aktiv sind, aber auch durch kapitalistische Produktionsverhältnisse. Das ist, glaube ich, deutlich, da brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen, dass es fortdauert, eben Asymmetrien. Daher machen auch einige postkoloniale DenkerInnen den Unterschied zwischen Kolonialismus einerseits und imperialen Formationen oder Imperialismus andererseits. Also Imperialismus meint eben nicht die Landnahme sozusagen oder die Eroberung von Gebieten, sondern meint auch Machtungleichgewichte, die sich durch Ausbeutung von einem Territorium herausbilden. Es gibt da eben auch die Unterscheidung zwischen Kolonialismus und Kolonialität, die in den postkolonialen Studien eigentlich auch ziemlich häufig benutzt wird. Maldonado Torres hat diese Unterscheidung eigentlich, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht, und jetzt übersetze ich. Kolonialismus bezeichnet eine politische und ökonomische Beziehung, in der die Souveränität der Nation oder eines Volkes auf der Macht über eine andere Nation beruht und wodurch diese Nation zum Empire oder zum Imperium wird. Und jetzt kommt Kolonialität im Gegensatz dazu, meint lang anhaltende Muster der Macht, die aus dem Kolonialismus erwachsen sind und die Kultur, Arbeitsverhältnisse, zwischenmenschliche Beziehungen und Wissensproduktion weit über die Begrenzung der kolonialen Verwaltungen hinaus prägen. Also Kolonialität überdauert Kolonialismus. Also dieser letzte Satz ist eigentlich so, bringt eigentlich alles auf den Punkt. Das Dritte, was ich jetzt ein bisschen vernachlässigen werde, was aber auch sehr häufig in postkolonialen Ansätzen betont wird, ist das, was man Widerstände oder produktive Widerstände bezeichnen könnte. Also das hat natürlich bei antikolonialen Bewegungen angefangen, aber in der Wissenschaft oder in der Forschung vor allem hat das angefangen bei den sogenannten Subaltern Studies, die in Indien vor allem an Bedeutung gewonnen haben oder eigentlich etabliert sind, wo es darum geht, Geschichte von unten zu erzählen oder eben Geschichte so zu erzählen, dass sie jenseits der kolonialen Archive oder auch staatlichen Archive erzählt wird, also Dinge aufzudecken, die sonst nicht sichtbar geworden sind und Widerstände auch aufzuzeigen gegen Kolonialismus, die in diesen Archiven eben überhaupt nicht zur Geltung kommen, wenn natürlich Widerstände immer als problematisch erachtet wurden und schnell ausgemerzt wurden. Also wie gesagt, diesen Aspekt vernachlässige ich ein wenig, weil ich mich damit jetzt nicht im Zentrum auseinandergesetzt habe, aber ich betone ihn trotzdem, weil er wirklich für die postkoloniale Theoriebildung sehr wichtig ist. Also die Widerständigkeit auch in den Blick zu kriegen, die Randständigkeit auch von Geschichten, also auch Geschichten hervorzuheben und hervorzuholen, die sonst nicht erzählt werden. Also das ist ziemlich zentral. Dann das Vierte, was vor allem wieder für die Forschung sehr zentral ist und auch für unsere eigenen Praktiken als Forschende, ist das, was ich mit Reflexivität umschreiben würde, nämlich die Reflexivität des eigenen Standpunktes, des eigenen Standortes und auch die Reflexivität gegenüber den Hegemonien der Wissensordnungen, in denen wir immer noch aktiv sind und auch den Hegemonien der Wissensproduktion. Was postkoloniale Ansätze dann als zum Beispiel als Provinzialisierung von Europa beschrieben haben, meint in diesem Sinne vor allem sichtbar zu machen, dass und auch auf welche Weise eurozentrisches Wissen es geschafft hat, die eigene Partikularität, also die eigene Besonderheit und auch Lokalität zu verdecken und sich als universal gültig zu erklären und auch durchzusetzen. Also Reflexivität meint insbesondere dann, dass wir die Fortdauer asymmetrischer Wissensordnungen in den Blick rücken und auch sie zu dezentrieren versuchen. Okay, jetzt komme ich zum zweiten größeren Punkt, nämlich die Zusammenhänge zwischen Kolonialismus und liberalem Skript. Es ist ganz wichtig zu betonen, dass die den Kolonialismus vorantreibenden oder teilweise auch begründenden Hierarchisierungen von Menschen, von Sprachen, von Regionen, von Religionen, ne, teilweise ist es austauschbar, also dass diese Hierarchisierungen nicht vom liberalen Skript auszunehmen sind, sondern dass es dass liberale Denktraditionen massiv daran beteiligt waren. Also das ist eine sehr zentrale Erkenntnis, die auch nicht meine Erkenntnis im Übrigen ist. Also ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Forschungen, die sich genau damit beschäftigt haben. Also es ist eine umfassende Forschungsliteratur, die sich mit den Zusammenhängen zwischen Sklaverei, Rassismus, Kolonialismus und liberalem Denken auseinandergesetzt haben. Ich nehme jetzt hier mal so ein paar. Ich kann sie kurz mal zitieren. Das ist auch nur eine Auswahl von, also es ist wirklich eine Forschungslandschaft mittlerweile, die sich eben mit den Zusammenhängen zwischen Liberalismus und Rassismus oder Liberalismus und Kolonialismus auseinandergesetzt hat. Zum Beispiel Tyler Stovall, White Freedom, The Racial History of an Idea, oder Uday Singh Mehta, Liberalism and Empire, A Study in 19th Century British Thought, Jennifer Pitts, A Turn to Empire, The Rise of Imperial Liberalism in Britain and France, oder Theo Goldberg, The Racial State, also für ihn ist The Liberal State is the Racial State sozusagen, also The Liberal National State is the Racial State, also das ist eine der Kernaussagen, er bezieht sich auch auf liberale Denktraditionen sehr stark und zeigt eben auch die rassistischen Strukturen darin. Was eben alle diese AutorInnen, also was die alle betonen, und zwar mit unterschiedlichen Akzenten, ist eine sehr intime Verbindung zwischen Kolonialismus, Rassismus und liberalem Denken. Und diese Verbindung lässt sich übrigens auch in den Schriften der Schlüsselfiguren liberalen Denkens aufzeigen. Wir könnten bei Locke anfangen, über Kant weitergehen, bis hin zu John Stuart Mill. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne ersparen, die ziemlich gewaltförmigen Zitate, die man da herausgreifen könnte aus den Schriften, teilweise auch die gesamten Schriften. Ich glaube, das brauchen wir nicht zu wiederholen, indem wir dann eben auch zitieren, was ziemlich problematisch ist. Aber ich kann nur dazu sagen, dass das alles im einen oder anderen Ausmaß hier in diesen Schriften aufgearbeitet wurde. Und vielleicht nur so viel, dass auf der höchsten Stufe der Rassenleiter vor allem weiße Europäer, wohlgemerkt männlich, weiß, westeuropäisch und christlich, standen, die zugleich berechtigt waren, der übrigen Welt Gesetze aufzuerlegen. Und schematisch, und das ist auch nochmal interessant, lässt sich in diesen politiktheoretisch eingeschriebenen Grundlagen des liberalen Denkens lassen sich zwei Varianten von Rassismus nachzeichnen, die koloniale Eroberungen rechtfertigten und sich teilweise auch ergänzten. Nämlich einmal wurden Unterschiede zwischen den Rassen oder auch Völkern, teilweise wurden sie auch als Völker bezeichnet, als naturgegeben betrachtet. Und im anderen Fall wurden diese Unterschiede geschichtlich hergeleitet. Theo Goldberg spricht in diesem Zusammenhang von einer Unterscheidung zwischen biologistischem Rassismus und historizistischem Rassismus. Das Fazit war aber letzten Endes mehr oder weniger immer dasselbe, nämlich nicht europäische oder noch genauer nicht christliche Kulturen, Völker, Rassen, Religionen oder auch Zivilisationen. Wie gesagt, die Wortwahl war nicht immer dieselbe, teilweise austauschbar und ist aber auch nochmal letzten Endes wichtig, dass eben auch teilweise von Zivilisationen gesprochen wurde, teilweise von Religionen. Also das Fazit war, dass diese zur Freiheit und zur Selbstbestimmung erzogen werden müssen. Und zwar nach einem Modell, und das ist eigentlich interessant, das eigentlich erst durch dieses Gegenüber an Konturen erlangt hat. Ja, also hier Stichwort wieder Verflechtung. Also dass dieses liberale Selbst, sozusagen, was sich durch dieses nicht-liberale Andere erst herausbringen konnte, durch die noch nicht zur Freiheit Fähigen, sozusagen, also ist eben nur in dieser Interaktion zu denken, also nicht losgelöst davon. Demnach kann sich der kolonisierte Andere nur unter der Bedingung entwickeln, dass er dem europäischen Ideal nacheifert. Und Homi Bhabha, ein postkolonialer Theoretiker, der den Begriff der Hybridität vor allem theoretisiert hat, aber auch andere Begrifflichkeiten geprägt hat, nämlich zum Beispiel Colonial Mimicry. Der hat das als Colonial Mimicry bezeichnet. Und das Interessante war, dass das Paradox der kolonialen Mimicry, also der Nachahmung, der kolonialen Nachahmung, darin bestand, dass die Nachahmung dem Original eigentlich niemals gleichzukommen vermochte. Ja. Also so sehr sich auch der Kolonisierte versucht hat, zu bemühen, dem europäischen weißen Christlichen irgendwie gerecht zu werden, es hat nie funktioniert. Und apropos Paradox, also da steckt eben in dieser kolonialen Mimicry ein Paradox drin, apropos Paradox, und hier lässt sich übrigens auch ein sehr interessanter Bogen zum europäischen Kontext schlagen, also zu den sich formierenden Nationalstaaten Europas im Umgang mit nichtchristlichen Minderheiten. Dazu habe ich gearbeitet, weil das eben auch mein Forschungsfeld ist, also Islam in Europa und die Frage, wie hängt die Gegenwart mit der Vergangenheit zusammen. Und zwar können wir hier von einem anderen Paradox sprechen, nämlich von dem sogenannten Assimilationsparadox. Und dazu sage ich jetzt gleich nochmal was. Und das sind zwei Theoretiker, die sich damit beschäftigt haben, auf die eine oder andere Weise. Und ich sage auch gleich wie, um die eingebauten Ausschlussmechanismen nationalstaatlicher liberaler Ordnungen auch in ihren Einschlussmechanismen grundsätzlicher in den Blick zu bekommen, finde ich diese beiden Autoren immer noch sehr relevant. Also Sigmund Bauman hat 1991 dieses Buch geschrieben, Modernity and Ambivalence, hat aber immer noch hohe Aktualität. Und Patchen Markell ist ein Theoretiker, also Politiktheoretiker, der das Buch 2003 geschrieben hat, Bound by Recognition. Zum Ersten, in seinen Kapiteln zur Assimilation zeigt Sigmund Bauman, dass Assimilation und Segregation eigentlich zwei Seiten derselben Medaille sind und in moderne Klassifikations- und auch Ordnungsprinzipien eingeschrieben sind. Er spricht immer wieder von den unkrautjätenden Gärtnern der Moderne und von ihrem Versuch, alles Unbändige, alles Normabweichende zu benennen und auch zu zeichnen und zu klassifizieren und gleichzeitig aber auch abzusondern oder eben einzuverleiben. Also diese beiden miteinander verwobenen Mechanismen, denen geht er eigentlich nach. Und diese Mechanismen finden im modernen Nationalstaat eine institutionalisierte Form, laut Sigmund Baumann. Und zwar in Bildungsinstitutionen, im Recht, in der Exekutive, aber eben auch in Grenzregimen, die über Einschluss und Ausschluss entscheiden. Und wenig überraschend, wenn von Assimilation die Rede ist, können wir uns denken, womit Sigmund Baumann sich insbesondere beschäftigt hat, nämlich mit der Judenassimilation im 19. beginnenden 20. Jahrhundert. Etwas wohlwollender wird das auch als Emanzipation bezeichnet oder auch eben als Anerkennung. Die Garantie staatsbürgerlicher Rechte für Juden und deren Einverleibung in ein auf modernen Prämissen beruhendes Assimilationsprojekt waren, und das ist wichtig, an sehr wandelbare Bedingungen geknüpft. Und zwar immer wieder zu gefügigen Bürgern zu werden. Und das Interessante ist aber, was Herr Baumann eben auch herausarbeitet, so sehr sich jüdische Intellektuelle oder Menschen genereller bemühten, dieser Assimilationsgeste gerecht zu werden, so sehr wurden sie trotzdem als die unverbesserlichen Juden markiert. Ja? Also das ist das Paradox. Also sie konnten eigentlich auch nicht, also egal was sie gemacht haben, versucht haben, ihre Traditionen über Bord zu werfen, alles Jüdische von sich zu weisen, sie blieben trotzdem die unverbesserlichen Juden. Und für unseren Zusammenhang ist wichtig, dass dieses Assimilationsparadox nicht allein von völkischen oder nationalistischen Stimmen bemüht wurde, sondern eben auch dezidiert in einem liberalen Vokabular vorgetragen wurde. Und Patchen Markell zeigt das noch deutlicher mit dem Buch Bound by Recognition, wo er also eher noch mal ein bisschen allgemeiner und abstrakter auch den Begriff der Anerkennung politiktheoretisch kritisch liest. Also er benutzt auch das Beispiel der Juden-Emanzipation und zeigt eben, dass die Anerkennung oder Emanzipation von Juden vor allem darin bestand, nach einem Vorbild von guter Religion, nach protestantischem Muster und Vorbild Genüge zu tun. Also auch die wohlwollenden Töne riefen letzten Endes dazu auf, jüdische Praxis, wenn nicht zu verbieten, so doch auf eine Weise umzukrempeln, dass sie den Vorstellungen prototypischer und protestantischer Religion entsprochen haben. Und Markell bringt noch etwas anderes ins Spiel, was ich ziemlich wichtig finde und interessant finde auch, was uns eigentlich auch ein bisschen in die Gegenwart dann später führen wird, nämlich dass Anerkennung ein anzuerkennendes und ziemlich klar konturiertes Subjekt erfordert, das eigentlich erst durch diesen Akt der Anerkennung geschaffen wird. Also dieses Subjekt der Anerkennung, so sein zentraler Einwand, benötigt andererseits eben eine Instanz, die Anerkennung ausspricht oder verwaltet. Und wie wir wissen, ist das seit Hegel, und Hegel hat eben anerkennungstheoretisch sehr viel geschrieben, ist das der zentrale Staat oder auch der Nationalstaat, der eben durch diesen Akt der Anerkennung eigentlich erst an Souveränität gewinnt. Durch diese Verwaltung und die Verteilung von Anerkennung ermächtigt sich im Prinzip der Staat. Also das ist so ein bisschen seine Kritik daran. Und das findet immer in engem Zusammenhang mit den Gepflogenheiten nationalstaatlicher Konventionen statt. Also das ist nicht abstrakt oder so, ne, wie dann Anerkennung verteilt wird. Was lässt sich also daraus folgen? Wichtig ist, dass das Anzuerkennende eben dann innerhalb einer bestimmten Ordnung oder innerhalb eines bestimmten Rahmens lesbar sein muss. Und dazu gehören eben auch in diesem Fall vor allem der Judenemanzipation und ich würde sogar auch sagen im Fall der Integration, wie man es heute eher sagt, von Muslimen, darauf komme ich später nochmal zurück, eben Vorstellungen davon, was gute und was schlechte Religion ist oder was richtige oder was falsche Religion ist. Und damit lässt sich Anerkennung in diesem Fall von religiösen Minderheiten im Grunde auch als eine Art Aporie, ein Dilemma fast, beschreiben, nämlich insofern als eine Gemeinschaft in ihrer Besonderheit, auf der einen Seite und auch Andersartigkeit auf der einen Seite hypersichtbar sein muss oder hypersichtbar wird durch diese Geste der Anerkennung und gleichzeitig aber auch unsichtbar gemacht werden muss. Also Markel hat hier einen sehr wichtigen Satz geprägt, den ich wieder auf Englisch auf der Folie habe, aber auf Deutsch gerne nochmal übersetzen würde, nämlich: Das Gebot der Emanzipation besteht paradoxerweise darin, dass der Staat zu jeder Zeit sehen muss, dass jeder Jude aufgehört hat, jüdisch zu sein. Also das muss man sich mal ganz kurz so ein bisschen vergegenwärtigen, was das bedeutet. Also was Markel eigentlich zeigt, ist, dass diesem Paradox eigentlich ein dezidiert liberal geprägtes Ideal von prototypischer und, wie gesagt, protestantisch vor allem geprägter Religion zugrunde liegt, wonach sich Religion eben ins Innere des Individuums zurückzuziehen hat und äußerlich nicht sichtbar sein kann. Also der Jude, der aufhören muss, jüdisch auszusehen oder zu sein, soll eben vor allem nicht jüdisch sichtbar sein. Und das Interessante ist aber, dass dieses Verständnis von Religion als verinnerlicht oder auch als privatisiert gleichzeitig als allgemein oder allgemeingültig deklariert wurde und als Messlatte für andere sogenannte Weltreligionen zugrunde gelegt wurde. Und hier sind auch noch mal ein paar andere Texte relevant, auf die ich mich jetzt beziehe, aber auch nicht immer explizit. Wichtig ist in dem Zusammenhang noch mal zu erwähnen, weil ich bis jetzt vor allem von Rassismus gesprochen habe, wichtig ist zu erwähnen, dass Religion und Rasse eigentlich beide, also als Begriffe und als Differenzkategorien vor allem, nicht zufällig im selben Moment entstanden sind. Also der Rassebegriff ist im selben Moment zu einem strukturierenden Element moderner Nationalstaaten und auch Kolonialstaaten geworden, in dem auch Religion sich als Begriff und als Differenzkategorie entfalten konnte. Diore Badnitsky, das ist, hat die Konsequenzen für das Judentum im 19. und 20. Jahrhundert sehr schön auf den Punkt gebracht mit ihrem Buch How Judaism Became a Religion und vor allem gezeigt, dass eben der Preis der Emanzipation die Unterordnung unter ein bestimmtes Religionsverständnis war. Und dies machte sich etwa bemerkbar, und hier komme ich dann zu dem Buch vor allem Contested Rituals, das machte sich vor allem bemerkbar in der übermäßigen Diskursproduktion zu jüdischen Praktiken, Ritualen, wie sie dann genannt wurden. Also da ging es vor allem um das rituelle Schächten, aber auch um die männliche Beschneidung. Also das waren die Debatten, die dann also zu Ritualfragen wurden. Und die zeigt eben dann ziemlich deutlich, wie diese Ritualfragen zu einem Brennglas für die Schärfung der inneren Grenzen der Nation wurden. Einmal als biologische und andererseits aber auch als religiöse Einheit. Und sie zeigt auch, also Robin Judd, dass diese Debatten letzten Endes also vor allem dazu dienten, das andere, also das jüdische andere und den Körper des jüdischen anderen vor allem, als abtrünnig, außergewöhnlich und abweichend zu markieren und damit eben den eigenen, den Volkskörper, entweder im völkischen Vokabular oder eben den Nationalkörper von diesen schädlichen, abtrünnigen jüdischen anderen zu bereinigen. Und das Wichtige ist vielleicht auch noch mal zu betonen, dass auch sie deutlich macht, dass das nicht nur völkisches Vokabular war, was hier am Werk war, sondern durchaus auch liberale Erzählungen motiviert hat oder sogar von liberalen Erzählungen vorangetrieben wurde. Nämlich liberale Erzählungen, die diesen überkommenen Ritualen dann gegenübergestellt wurden, zum Beispiel rationale, reflexive und entritualisierte Religion. Also im ersten Fall ging es eben um Abstoßung oder auch um Dämonisierung und im anderen ging es um Umformung und Domestizierung. Also hier haben wir wieder diesen erzieherischen Impetus, den ich schon vorher mit dem historizistischen Rassismus versucht habe deutlich zu machen. Wieder Domestizierung und Zivilisierung und darum, das Judentum nach protestantischem Vorbild auf den Weg der Vernunft zu bringen. Jetzt kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, also zum dritten Punkt. Und auch zu meinem mehr oder weniger letzten. Was ich noch sagen wollte, ist vielleicht noch mal in Erinnerung rufen, dass die Debatten zu männlicher Beschneidung ja doch noch mal eine neue Auflage erfahren haben, wie Sie vielleicht sich erinnern, 2012 in Deutschland. Und wenn wir uns diese Debatten anschauen und dann das Buch von Robin Judd lesen, dann kriegen wir eigentlich so ein bisschen Gänsehaut, also ich auf jeden Fall, weil sich die Diskursinhalte tatsächlich fast nicht verändert haben. Also es ist wirklich eigentlich ziemlich verheerend zu sehen, dass diese Debatten über jüdische Rituale ziemlich ähnlich verlaufen sind wie die gegenwärtigen Debatten zu islamisch geprägten Körperpraktiken, um es jetzt mal vielleicht ein bisschen allgemeiner zu sagen. Also sie folgen einer erschreckend ähnlichen Grammatik. Das bringt mich jetzt aber zum dritten Punkt, nämlich der Frage, inwieweit wir eigentlich von einer Fortdauer des Kolonialen reden können und was dann das Postkoloniale eigentlich meint, weil es ist wichtig zu betonen, dass es sich nicht um eine umstandslose Kontinuität von Kolonialismus in der Gegenwart handelt und dass es eigentlich auch gar nicht so einfach überhaupt nachzuzeichnen, wie weit wir trotzdem von Kolonialität sprechen können. Und hier finde ich das Buch von Ann Stoller ziemlich relevant und wichtig, denn sie zeigt eigentlich, also sie ist auch postkoloniale Theoretikerin, die sich aber sehr, sehr lange auch mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, wie wir eigentlich das Postkoloniale denken können, ohne in einerseits entweder in diese Idee zu verfallen, das Post steht eigentlich für nach und deswegen auch vorbei, sozusagen also ein Bruch, einen radikalen Bruch zwischen Kolonialismus und Gegenwart, oder eben so eine lineare Kontinuität darzustellen oder herzustellen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, was auch teilweise in postkolonialen Ansätzen tatsächlich gemacht wird. Und sie versucht, das dann eben mit einem ziemlich, ja, nicht ganz einfachen Vokabular, man muss sich durchkauen durch dieses Buch. Aber wenn man sich dann einmal durchgekaut hat, ist es wirklich sehr hilfreich, mit diesem Vokabular zu arbeiten, weil sie uns eigentlich auffordert, eben die gegenwärtigen Effekte kolonialer Ordnungen in diesen Undurchlässigkeiten, in Verästelungen, aber trotzdem auch in der Zählebigkeit zur Kenntnis zu nehmen. Sie fordert uns also eigentlich auf, unsere Sinne zu schärfen und auch zu bedenken, dass wir eigentlich über diese offenkundigen Formen der Fortdauer des Kolonialismus hinausgehen müssen. Also sie zeigt auch, dass gegenwärtige geopolitische und auch räumliche Ungleichverteilungen von Ressourcen keine schlichten Nachahmungen sind von vergangenen imperialen Verflechtungen, sondern, und da benutzt sie diesen Begriff der Rekursion, sondern postkoloniale Rekursion, das heißt also Umarbeitungen von imperialen Formationen, also Neuanordnungen oder Neukonfigurationen. Ja, also es ist ein bisschen, also Rekursion ist so ein Begriff, der eigentlich nicht geläufig ist, aber damit meint sie eben dieses Wiedereingeschriebene, das sich wieder einschleichende, was eben auch gar nicht so auf Anhieb sichtbar ist. Also müssen wir auch dort auf imperiale Formationen in ihrer verworrenen Verwobenheit, also und auch Gewordenheit vor allem, schauen, wo sie nicht unbedingt so direkt sichtbar sind. Also wir müssen schauen, wie sich Diskurse neue Wege bahnen und andere Formen annehmen und trotzdem im Kern vital bleiben und auch beharrlich. Also das wird jetzt ein bisschen programmatisch, wo man solche Rekursionen nachzeichnen könnte. Wir könnten zum Beispiel, und das ist aber jetzt wirklich ein Thema, mit dem ich mich nicht dezidiert auseinandergesetzt habe, aber das immer wieder in postkolonialen Ansätzen, vor allem in der Entwicklungspolitik zur Geltung kommt. Also zum Beispiel entwicklungspolitische Maßnahmen werden auch als Fortsetzung von Kolonialität oder von Kolonialismus teilweise bezeichnet, und zwar dann, wenn kolonisierte Gebiete oder ehemals kolonisierte Gebiete als bedürftig erachtet werden und eben als dem Eingriff der westlichen Geberländer bedürftig betrachtet werden und gleichzeitig aber, und das ist wichtig, eben die Ressourcen wie Arbeit, Rohstoffe, aber auch Wissen zur Sicherung des eigenen Wohlstands nach wie vor extrahiert werden. Also das wäre so ein Beispiel für postkoloniale Rekursionen. Wir könnten aber auch, und das ist eher jetzt ein Forschungsbereich, den ich ein bisschen besser kenne, wir könnten auch von städtischen Segregationen sprechen. Also wir könnten uns auch zum Beispiel Absonderungen von eingewanderten postkolonialer Prägung anschauen und uns anschauen, wie da eben auch eine neue Form von Absonderung auch tatsächlich im räumlichen Sinne passiert. Also das sind jetzt Beispiele aus Frankreich, die sogenannten Banlieues, die, glaube ich, jeder irgendwie kennt, vor allem eben, weil da immer wieder auch einiges sozusagen im Argen liegt. Und das Interessante ist aber, dass diese Banlieues eben vor allem in den 60ern als Folge aus dem Algerienkrieg und der postkolonialen Einwanderung, die damit einhergegangen sind, entstanden sind und eben auch sehr, sehr gezielt diese Eingewanderten an den Rand der Republik gedrängt wurden oder an den Rand der Städte, der Innenstädte sozusagen. Also das war schon sehr gezielt und sehr bewusst auch so gehandhabt. Und wenn dann heutzutage von ethnischen Kolonien gesprochen wird, als hätten diese Menschen das irgendwie sich selbst ausgedacht, dort vor allem zu leben, dann ist das eigentlich schon ein bisschen Ironie der Geschichte sozusagen. Aber wir können hier eigentlich so eine Art Rekursion feststellen, weil wir natürlich auch in Frankreich gab es immer diese Unterscheidung zwischen Metropole und Kolonien. Ne? Und hier haben wir auch die Unterscheidung zwischen Zentrum und Rand, ne? Also Kern und Rand sozusagen. Also ist eine, so eine Rekursion, die vielleicht irgendwie ja, so im räumlichen Sinne zu verstehen ist. Und in meinem Forschungsfeld Islam in Europa könnten wir auch das, was ich gerne, oder nicht so gerne eigentlich, aber häufig als Minderheitenmanagement bezeichne, von liberalen Demokratien als postkoloniale Rekursionen bezeichnen. Zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, in Deutschland insbesondere, aber ich würde auch sogar sagen genereller in Europa, außer vielleicht in UK, ist der Rassebegriff ja eigentlich seit 1945 aus dem Vokabular verschwunden, was aber natürlich nicht bedeutet, dass Rassismus verschwunden ist, aber gerne wird so getan, als sei es so, wenn wir von Rasse nicht mehr reden, dann ist auch Rassismus damit beendet, was aber natürlich nicht keineswegs stimmt, wie wir wissen, weil wir wissen, dass Rangordnungsmuster keineswegs verschwunden sind, sondern eigentlich sich in neuen und auf den ersten Blick vielleicht unschuldigeren Begriffen wie Kultur oder Verhaltensweisen oder Werten wieder neu manifestieren. Etienne Balibar hat das als Rassismus ohne Rassen bezeichnet. Und wir können auch das beschriebene Assimilationsparadox gegenwärtig in veränderter Form im Integrationsappell oder Imperativ wiederfinden, das zumeist an ein liberales Vokabular geknüpft ist. Also auch Integration ist an ein dehnbares Repertoire von Voraussetzungen gekoppelt, die immer wieder die Grenzen der Nation und auch dessen, was als liberal gilt und was als nicht liberal gilt, auf neue Weise markieren. Und diese Bedingtheit macht die Grenze zwischen Einschluss und Ausschluss sehr viel brüchiger, als es auf den ersten Blick erscheint. Die geforderte Integration als bewegliches Instrument kennzeichnet nationalstaatliche Mechanismen der Herstellung von Mehrheiten und Minderheiten grundlegender. Also wenn wir den Integrationsimperativ uns anschauen, dann sehen wir, dass die Vormachtstellung von Etablierten gegenüber von Außenseiter, und hier habe ich jetzt einen Titel von Norbert Elias im Sinn, Etablierte und Außenseiter, also sehr viel subtiler verlaufen, als wenn es in einer offenkundig ablehnenden oder rassistischen Sprache funktioniert. Im Hinblick auf mein Forschungsfeld geht es noch über das Integrationsparadigma hinaus. Also wir könnten auch sagen, dass die Diskurse, die sich rund um die Frage des Islamproblems, wie es so gerne heißt, entzünden, eben sehr stark auch nach so einem sehr dichotomen Schema zwischen liberal und illiberal funktionieren. Das sieht man zum Beispiel an den immer wieder gestellten Fragen, denen Muslime und auch jene, die dazu forschen, irgendwie gehorchen müssen. Also das sind so die Fragen, die immer wieder auftauchen auf die eine oder andere Weise. Also ist der Islam reformierbar? Ne? Das ist eine Frage, die schon im Kolonialkontext übrigens aufkam. Genauso, wo bleibt der islamische Luther? Haben wir auch schon mal gehört. Von C.H. Becker zum Beispiel, der Vater der Islamwissenschaft. Ich gucke mal meine Studierenden an, die den schon gut kennen. Aber der eben auch den Kolonialismus sehr stark mit befeuert hat. Dann eben natürlich diese geläufige Frage, die wir immer wieder hören, sind islamische Geschlechternormen mit liberalen Freiheiten zu vereinbaren? Und dann die leidige Frage, ist das Kopftuch emanzipatorisch oder befreiend oder repressiv? Entschuldigung, jetzt habe ich zweimal dasselbe gesagt, repressiv oder befreiend. Also auch diese Frage hört man immer wieder. Und das Interessante ist eben, dass dieser Fragerahmen eigentlich meistens nicht hinterfragt wird und auch meistens nicht unbedingt genauer gesagt wird, was genau mit reformierbar gemeint ist oder auch welche Norm von Freiheit eigentlich am Werk ist, sondern da eigentlich so ein Rahmen zugrunde gelegt wird. Und vor allem, dass eben sehr viel seltener oder fast gar nicht in diesen Frageclustern die globalen Strukturen von sozialer Ungleichheit thematisiert werden. was eben in diesem Forschungsfeld, in dem ich mich befinde, nochmal auffällig ist, weil ich ja schon von den Zusammenhängen von Religion und Rasse auch gesprochen habe und von der gegenseitigen Bedingtheit teilweise auch. Also hier macht sich die gegenseitige Bedingtheit nicht mehr allein in quasi natürlichen Zuschreibung oder in einer Rangordnung von Menschen qua Herkunft bemerkbar. Teilweise tut sie das auch, aber nicht nur eben, sondern eben auch in Unterscheidungen zwischen guter und, also guter, das heißt liberaler und schlechter, eben nicht liberaler Religion. Und das fächert sich dann meistens auf in solche Begrifflichkeiten wie liberal, säkular, moderat, modern, aufgeklärt und dann eben das Gegenteil schlecht, wertkonservativ, fundamentalistisch oder unverhältnismäßig fromm. Es ist wichtig, dass diese Klassifikationsordnungen tatsächlich auch im kolonialen Kontext ihren Anfang haben. Sie haben sich verändert, aber trotzdem haben wir eben auch, dass man eben Regionen, Religionen, Sprachen und so weiter in bestimmte Klassifikationsordnungen einteilt. Es hat eben auch einen kolonialen Ausgangspunkt. Jetzt fasse ich vielleicht nochmal zusammen. Also ich hoffe, dass ich deutlich gemacht habe, dass eine postkoloniale Perspektive eben nicht allein zeitlich zu verstehen ist, sondern vor allem auch als analytische Perspektive zu verstehen ist. Dann habe ich hoffentlich deutlich gemacht, dass liberale Denktraditionen von Kolonialität nicht ausgenommen sind, sei es auch nur, um die Konturen des Liberalen durch ein imaginiertes anderes oder ein nicht-liberales Gegenüber zu schärfen. Und dann habe ich deutlich gemacht, hoffe ich, dass die Fortdauer des Kolonialen nicht als lineare Kontinuität zu verstehen ist, sondern eben auch als sehr komplex und nicht unbedingt so direkt auf Anhieb sichtbare Einschreibung. Bei Shifting the Gaze heißt es, wir müssen eben auch uns selbst und uns und unsere liberalen Ordnungen und Befindlichkeiten mit einbeziehen in die kritische Analyse. Also wir kommen da nicht umhin und das geben uns vielleicht liberale Prinzipien sogar mit auf den Weg übrigens. Also das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Ich möchte damit nicht meinen, dass das liberale Skript deswegen zu überwerfen ist, sondern wir können daraus auch schöpfen, um diese kritische Selbstbeschau sozusagen, also uns selbst auch mit einzubeziehen in die kritische Analyse, genau mit diesen Grundlagen, die da drin stecken, auch selbst zu betreiben. Aber eben nicht, indem wir das liberale Skript und die Prinzipien als statische und ja, unbewegliche Einheiten zugrunde legen und vielleicht auch sogar sakralisieren, sondern indem wir eben auch diese Dynamik und Reziprozität wirklich auch ernst nehmen. Also das andere und das Gegenüber auch vielleicht zur Sprache kommen lassen und auch sogar zuhören und nicht nur mit einem Fragerahmen sozusagen schon vorher strukturieren und als Folie das zugrunde legen. Ich glaube, damit bin ich am Ende und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke.
Das war Shirin Amir Moazami mit ihrem Vortrag »Das liberale Skript postkolonial gelesen«. Shirin Amir Moazami verweist in ihrem Vortrag auf ziemlich viele TheoretikerInnen und deren Bücher und ich habe euch die alle in den Shownotes verlinkt. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch, wenn ihr uns Redakteurinnen vom Hörsaal mal kennenlernen wollt, dann könnt ihr das und zwar am 13. Mai. Da ist hier in Berlin der Salon Sophie Charlotte, der wird organisiert von der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und das Thema dieses Jahr ist Aufklärung 2.0, also brauchen wir eine neue Aufklärung und da gibt es ziemlich viele Vorträge, auch Rednerinnen und Redner, die wir hier schon im Hörsaal hatten. Und Hörsaal ist Medienpartner, wir Redakteurinnen sind vor Ort und wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Ich bin Nina Bus-Bartels, schön, dass ihr dabei wart.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.